Guten Morgen, ihr geliebten Menschen. Meine Predigt hat heute einen Vorspann. Der Vorspann beginnt im Herbst 2000 auf einem Friedhof in der sachsen-anhaltinischen Provinz. Ich habe einen Vertretungsdienst für einen Kollegen auf einem Dorf, wo die Traditionen noch so sind, dass die Särge der Verstorbenen von der Nachbarschaft, von zu Hause zum Friedhof getragen werden. Also ganz traditionelle, ganz wunderbare Leute. Ich komme dahin, es kennt mich natürlich keiner. Und jemand, der sehr wichtig aussah, offensichtlich da im Dorf auch das Sagen hatte, guckte so an mir vorbei und sagte, wo ist denn der Geistliche? Und da war ich froh, dass ich Folgendes tun konnte. Als ich das Gewand das erste Mal anhatte, in einer Paramentenwerkstatt in Berlin und mich das erste Mal damit im Spiegel sah, dann war das sehr befremdlich. Und man geht irgendwie als normaler Mensch da rein und dann sieht man das an und plötzlich ach nee. Nee, das machen wir gar nicht, weil das gehört da gar nicht zu. Nein, aber es macht was mit einem. Ja? Dieses Gewand liebe ich sehr. Es ist eigentlich kein Talar. Das muss man immer ein bisschen erklären in freikirchlichen Kreisen, weil ein Talar, also was ihr vielleicht kennt von evangelischen Kollegen, dieses Gefältelte und so weit, das hier ist eigentlich vom Zuschnitt her ein katholisches Gewand. Eine sogenannte Mantelalbe, könnt ihr ja mal gucken von allen Seiten. Und ich habe auch kein Bäffchen, weil ich habe ja keinen Bart. Ein Bäffchen ist ja eigentlich ein Bartschoner. Wenn man jetzt die Brüder früher mit ihren Bärten haben die guten Kleidungsstücke abgewetzt und dann hat man hier vorne das eigentlich dafür, dass das geschont wird. Weil in der Regel die Kollegen beerben meistens die Talare auch der Vorgänger und auch ich kenne auch Kollegen aus unserer Kirche, die manche Talare haben, mal so für den Fall, dass man mal als Geistlicher erkennbar sein muss. Und dann hat man mal ein Gewand. Und meistens sind die dann zu groß oder zu klein. Und dieses Gewand liebe ich sehr. Ich habe mir das extra machen lassen, weil ich einfach nicht wusste, wir reden hier vom Jahr 2000, was zieht man denn als pastorale Frau so an? Also der Zweiteiler. Und es gibt eben Momente, da musst du als Geistlicher irgendwie erkennbar sein. Und ich liebe das Gewand sehr. Und ich weiß, dass es, als ich das erste Mal hier das anhatte, ich glaube auf einer Beerdigung, das so ein bisschen befremdlich war, dass ich so komme. Aber warum mache ich das? Es hilft mir und es hilft anderen. Andere erkennen mich und ich kann das anziehen. Und dann habe ich meinen Dienst und meine Aufgabe. Und hier steckt ganz viel drin in dem Gewand. Da steckt noch so ein bisschen, hier ist übrigens unten so ein Bleiband drin, weil ich trage das auch zur Taufe. Also für den Fall, dass wir das hier mal aufmachen, das habe ich dann an. Weil es ist einfach praktisch und es ist auch schön, weil ich, dann kann ich ganz meine Aufgabe sein. Das Schöne ist, ich ziehe es an und dann erlebt man die ganz freudigen Dinge und auch die ganz traurigen Dinge und dann ziehe ich es auch wieder aus. Und das hilft. Den anderen hilft das und mir hilft das auch. So, wo ist der Geistliche? Ich habe das dann angezogen. Da wurde ein bisschen geguckt, aber dann war das ganz klar. Ich war der Geistliche und dann war die Welt wieder in Ordnung. Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle euch das, weil uns heute die Frage beschäftigt, was eigentlich geistlich ist. Ich habe das ja letzte Woche schon angedeutet. Wir haben ja in unseren Kirchen eine andere Form von Geistlichkeit. Wir reden ja auch vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, dass ich dieses Gewand trage, macht noch nichts mit mir, dass ich ordiniert bin, macht nichts mit mir, sondern wir sind in der Gemeinde Gleiche untergleichen. Das ist manchmal erleichternd, manchmal erschwerend. Das ist unsere Form, wie wir Kirche miteinander leben. Die Frage aber, was geistlich ist, oder dazu gehöre ich auch die Frage, was ungeistlich ist, ist mit Gewändern oder Aufgaben gar nicht zu beantworten. Geistlich, ungeistlich oder geistlich, weltlich. Ganz häufig reden wir davon so als absoluten Gegensatz. Und manchmal, wenn man so theologische Gespräche oder gar Diskussionen führt, das kommt ja vor, dann ist das Argument, dass etwas ungeistlich sei, quasi schon ein Totschlagargument. Also was ungeistlich ist, das hat in der Gemeinde keinen Raum. Und dann fällt so ein Begriff ganz schnell ein Urteil über ein Handeln, über ein Denken, über Vorstellungen und vielleicht sogar über ganze Ideen und über ganze Menschen. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, ob diese Frage an sich oder diese Beurteilung an sich nicht schon ungeistlich sei. Also was ist geistlich? Ich habe uns dazu einen Text mitgebracht aus dem Kolosserbrief und ich lese aus dem 3. Kapitel die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, also das seid ihr, so zieht nun an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergibt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen. Und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also, geliebte Geistliche, was ist das eigentlich geistlich? Der Text aus dem Kolosserbrief ermöglicht uns an diese Frage eine etwas behutsamere Annäherung. Er legt nicht gleich als erstes eine Messlatte an und sagt, dies ist geistlich, das andere nicht. Und er klebt auch unserem Verhalten nicht gleich ein Etikett drauf, dies ist also geistlich und jenes nicht. Was Paulus da schreibt an die Christen in Kolosse und was auch wir an uns persönlich gerichtet verstehen dürfen, das fragt nicht zuerst nach dem, was wir tun, sondern es fragt zuerst nach dem, was wir sind. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Vor allem anderen stellt Paulus fest, ihr seid die Auserwählten Gottes. Manche übersetzen auch richtig, ihr seid die auserwählten Kinder Gottes. Also ihr seid Kinder, für die sich Gott entschieden hat. Und das ist sozusagen der Beginn aller Geistlichkeit, diese Gotteskindschaft. Gott nennt uns Heilige und Geliebte. Und er nennt uns so, weil wir seine Kinder sind, weil wir zu ihm gehören. Man könnte auch sagen, wir gehören ihm. Und das ist das Fundament für alles, was danach kommt, für alles, was man glaubt und denkt. Das ist der Ausgangspunkt für die Frage, was geistlich ist. Und nun folgt eine Liste, die man beim ersten Hören, wenn man das so aufgezählt bekommt, leicht als Überforderung verstehen könnte. Paulus zählt auf, was uns als Christen gut zu Gesicht steht. Und sagt, zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe. Und das sind alles wunderbare Eigenschaften. Aber wer von uns ist schon immer so? Und wenn man das so hört oder sich vielleicht noch schlimmer gegenseitig vorhält, dann kann man sehr schnell kapitulieren vor der Fülle und vor dem Anspruch an unser Verhalten. Aber wir wollen genauer hingucken, was Paulus eigentlich meint und was das bedeutet, wenn er vom Anziehen spricht, vom sich mit etwas bekleiden. Und das Ganze wollte ich euch heute mal ein bisschen anschaulich machen. Denn unsere Kleider prägen uns ja. Das, was wir tragen, das prägt uns. Also wie könnten diese Kleidungsstücke im Einzelnen aussehen? Und ich danke denen, die heute ihre Kleider mitgebracht haben. Wir haben jetzt zum Beispiel als erstes das herzliche Erbarmen. Ich dachte mir, das herzliche Erbarmen, das müsste so eine Art Zweiteiler sein. Ein Zweiteiler. Herzliches Erbarmen, man könnte es auch übersetzen mit Mitgefühl, muss sich zusammensetzen aus dem, was man fühlt und aus dem, was man tut. Beides zusammen ergibt das Ganze. Herzliches Erbarmen ist sozusagen eine Zwei-Komponenten-Kleidung. Das Mitgefühl ist wichtig, dass man sich empathisch in eine Person hineinversetzen kann, dass man sozusagen in ihre, mit dem Kopf oder auch mit dem Gefühl in ihre Lebenssituation hineingeht und ein bisschen mitdenkt, wie das für den anderen so sein mag. Das Fühlen ist wichtig. Und es gibt Menschen, die sind sehr begabt, was das angeht. Die können das erspüren, wie es einem Menschen ist und wie seine Lebenssituation ist. Nun wäre es aber fatal, wenn es nur beim Fühlen bliebe, aber daraus keine Konsequenzen resultieren. Zum Mitgefühl als Kleidungsstück gehört auch, dass man was macht. Und auch darin sind wieder andere ganz wunderbar. Es gibt Menschen, die haben ein Gespür dafür, was man für einen anderen tun kann, aber auch, was man unterlassen muss. Also dieses erste Gewand, das herzliche Erbarmen, Mitgefühl, ein Zweiteiler, der sich zusammensetzt aus Fühlen und Tun. Das nächste zieht an Freundlichkeit. Manche Übersetzungen übersetzen auch mit Güte. Und Freundlichkeit ist etwas Wunderbares. Also wenn man Menschen trifft, die eine freundliche Grundausstrahlung oder ein freundliches Grund, diese Grundvoraussetzung, man trifft sich und es sind einfach nette Menschen. Also ich finde das Wort nett ganz wichtig. Man darf es auch nicht geringschätzen. Und da dachte ich mir, jetzt hat die Susanne ihren Mantel spendiert. Das ist wie so ein kuscheliger Mantel, in den man sich so reinkuscheln kann. Freundlichkeit ist vielleicht gar nichts Besonderes, aber wenn sie einem begegnet, ist es ganz wichtig in manchen Lebenssituationen, dass Menschen einfach nett sind. Dass es so etwas gibt, wo man sich hineinbergen kann. Etwas Weiches. Und das ist ein geistliches Gewand. Freundlichkeit, menschliche Wärme, das Gefühl, dass man als Mensch erstmal angenommen wird und nicht gleich beurteilt. Der Mantel, der hüllt einen so ein, ohne Ansehen der Person wird man angenommen, aufgenommen. Und das ist das Wort, was ich vorhin suchte, so eine Art Grundton des Miteinanders, dass man auf jemanden trifft und man hat erstmal ein freundliches Miteinander. Da wird dem anderen erstmal etwas Gutes unterstellt. Und erstmal dem anderen mit Wärme entgegengekommen. Und wir merken auch im Miteinander in der Gesellschaft, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Es hat mich gestern wirklich schockiert, als ich in den Nachrichten hörte, dass also Menschen, die in der Bahn arbeiten, das nicht mehr wollen. Nicht, weil die Arbeit so schlimm ist, sondern weil die Menschen so furchtbar sind. Also wenn wir ein bisschen freundlich sein können, ist das schon viel. Und ich finde auch wichtig, wenn Menschen ihrerseits freundlich zu uns sind, das auch mal zu sagen. Wie schön das ist, dass man sich mit Freundlichkeit begegnet. Und in der Gemeinde ist Freundlichkeit eine feine Sache. Und dann kommen wir zu etwas, was nicht so kuschelig ist, aber auch wichtig. Jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Ich stelle jetzt die Schuhe hier einfach auf unseren Tisch. Das ist kein Altar, das kann der Tisch vertragen. Weil, ich dachte mir, was ist ein Bild für Demut? Demut ist ja nicht besonders populär. Wenn man Leuten sagt, sie sollen demütig sein, Vor allen Dingen, wenn sie vielleicht aus christlicher Motivation heraus demütig sein sollen, dann hat man manchmal das Gefühl oder den Eindruck, das sind dann so, da ist die Anforderung, mach dich klein, stell dich nicht in den Mittelpunkt. Ich glaube, ein gutes Bild für Demut sind so diese festen Schuhe. Die sind auch gut zum Arbeiten, die sind auch gut für schwergängiges Gelände. Demut, auch zu übersetzen mit Mut zum Dienen, das klingt ja nicht sehr populär, aber es ist eine strapazierfähige Grundlage für alles Zwischenmenschliche. Dass ein paar festes Arbeitsschuhe da ist für schwierige Wege, für belastende Situationen, dass man sich ausrüstet. Wer demütig ist, der hält sich selbst und seine eigenen Befindlichkeiten nicht für das Maß aller Dinge. Und ich glaube, das tut uns gut. Wer demütig ist, der kann auch mal in den Hintergrund treten, wenn es angebracht ist. Wer demütig ist, der verträgt und vor allen Dingen verzeiht auch manche Ruppigkeit. Warum? Nicht, weil er denkt, er wäre nicht wichtig, sondern er weiß, er selber ist auch nur ein Mensch. Und wir sind vor Gott alle gleich, mit unseren Schwächen und mit unseren Stärken. Ich finde, das ist eine wirkliche Stärke, wenn Menschen das können und so sein können. Deswegen habe ich euch die Schuhe mitgebracht. Beim nächsten war ich mir nicht ganz schlüssig, wie kann man das sozusagen textil übersetzen? Sanftmut oder auch Wohlwollen. Also ich habe Folgendes gewählt. Eine Jacke meines Mannes. Das ist ein Stoff, der einerseits, jetzt mache ich Werbung für deine Kleidung, aber es ging nicht anders. Ein Stoff, der einerseits sehr fest ist und sogar ein bisschen regenundurchlässig, so wird es richtig, andererseits aber auch nachgiebig ist. Und das ist im Grunde eine Kunst, die so ein Textil hinkriegt, das für Menschen aber ganz schwierig ist, sich so zu verhalten, einerseits Profil zu haben, Struktur zu haben, also auch zu zeigen, hier bin ich, das ist mir wichtig, aber auch in anderen Situationen nachgiebig zu sein. Also nicht gleich zu reißen, wenn Belastung entsteht, aber nachgiebig, doch stabil. Ja, das ist vielleicht kein sehr schickes Kleidungsstück, das ist jetzt kein Kaschmirpullover, aber solche Kleidungsstücke brauchen wir auch. Nachgiebig und gleichzeitig stabil. Also Festigkeit und Nachgiebigkeit miteinander verbinden. Im Alltag sind, wenn man solche Menschen trifft, die das können, in manchen Situationen, ist das eine große Hilfe, wenn Menschen gleich einerseits wissen, wofür sie stehen, wofür sie auftreten und andererseits aber auch flexibel sind im Umgang mit Menschen. Das ist eine hohe Kunst, was hier beschrieben wird mit dem Begriff Wohlwollen und Sanftmut. Ja, und dann die Langmut. Wie stellt man Langmut textil dar? Ich habe es mir einfach gemacht. Oh, legen wir es hin. Das kriegt ihr nie zu sehen. Das ist eins meiner Unterhemden. Warum kriegt das nie einer zu sehen? Weil es einfach für drunter ist. Wir brauchen auch Dinge, die man nicht sieht, die einfach aber die wärmende Unterlage sind für alles andere. Man kann übersetzen Langmut mit Geduld. Und das gehört zu der Grundausstattung, die unter allem ist. Also man sieht es nicht, aber es ist eine wärmende Unterlage und es hat auch was mit Hygiene zu tun, dass da noch was drunter ist, unter dem ganzen Schicken, das man nicht immer sieht. Und dann fehlt eines noch, und dafür hat mir Elke ausgeholfen. Ich bin so froh, dass es ein roter ist. Ihr seht sofort, was das ist. Das Band der Vollkommenheit, die Liebe. Paulus schreibt, das Band der Vollkommenheit hält alles zusammen. Die Liebe ist wie ein umhüllender Schal, der wärmt, Geborgenheit schenkt, aber auch verbindet. Also zieht das an, sagt Paulus, wunderbare, wichtige Kleidungsstücke zur Benutzung empfohlen. Und ich sage extra empfohlen, weil Das hier, jetzt dürft ihr euch das nicht zusammen als Gesamtbild vorstellen, das wirkt etwas eigenartig, aber das ist, wie es auch sei, keine geistliche Uniform. So unter dem Motto, das muss ein Christ anhaben, sonst ist er keiner. Empfohlen wird uns das aus der Tatsache heraus, dass Gott selbst uns das alles ermöglicht, weil genau so geht er mit uns um. An diesen Kleidungsstücken wird sichtbar, wie Gott selbst mit uns umgeht und welchen Umgang miteinander und mit uns selbst er dadurch uns ermöglicht. Wir sehen das, wenn Jesus uns begegnet. Wenn Gott und Jesus Menschen begegnen, dann sehen sie Menschen an mit herzlichem Erbarmen. Dann ist Güte da und Liebe. Wenn wir die Aufzählung der christlichen, der geistlichen Kleidungsstücke hören, dann entscheiden wir am Ende selber, ob wir sie verstehen als einen Katalog an Anforderungen oder als ein Angebot Gottes. Was mir ganz wichtig ist, dass es hier nicht um Wohlverhalten und vor allen Dingen nicht um Moral geht. Bei der Frage, was geistlich ist oder ungeistlich, ist man ganz oft bei Fragen der Moral. Und ihr Lieben, Moral ist keine geistliche Größe. Moral und Ethik sind wichtig, nötig und gut, aber sie sind der Zeit unterworfen. Also was moralisch ist, ist wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, wann man lebt, unter welchen Umständen. Die Mores, also die Sitten, sind einfach Vereinbarungen, die man in der Gesellschaft miteinander hat. Und was heute als unmoralisch gilt, das war früher vielleicht moralisch und umgekehrt. Also ein Sklavenhalter hatte ganz andere Vorstellungen von seinen moralischen und auch christlichen Verhaltensweisen wie wir heute. Das ist wichtig, ich will gar nicht sagen, dass das unwichtig ist, aber das sind gesellschaftliche Vereinbarungen, die auch zeitangemessen sind. Was Gott von uns will oder was er uns empfiehlt, was geistlich ist, ist nicht zeitabhängig, hat mit den gängigen Sitten nichts zu tun und manchmal ist es ja auch mehr oder weniger eine Modefrage. Gottes Kleidungsempfehlungen dagegen sind zeitlos. Was also ist geistlich? Ich will noch mal zum Anfang kommen. Geistlich ist, was zwischen Gott, seinem Geist, daher geistlich, und uns bereits geschehen ist. Es ist schon da. Es ist schon vorbereitet. Und wir als Gottes Kinder, wir schlüpfen quasi in diese Kleidungsstücke hinein, die uns dahin gehalten werden und bekleiden uns damit. Geistliches Verhalten wünscht Gott uns nicht, wünscht Gott sich von uns nicht, damit er zufrieden auf uns blicken kann und sagen, das habt ihr aber schön gemacht und jetzt seid ihr aber brave Kinder. Bei geistlichem Verhalten und Sein geht es Gott darum, dass es uns gut geht, einzeln und miteinander. Alles Reden und Handeln Gottes zielt darauf hin, dass uns geistliches Leben ermöglicht wird. Und das gipfelt im Handeln Gottes in Jesus am Kreuz. In der Person Jesu wird sichtbar, dass es keine geistliche Existenz gibt, die getrennt ist von dem, was sonst noch existiert, unser Alltag, die Welt. Und darum erinnert der Text dann weiter, wenn ihr das alles anhabt oder wenn ihr das alles betrachtet, dann werdet dankbar. Die Aufforderung zur Dankbarkeit, auch die ist zeitlos. Offensichtlich hat unser Herz diese Aufforderung zur Dankbarkeit immer wieder nötig. Seid dankbar und werdet dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, heißt es dann. Das bedeutet nicht, dass wir ständig und pausenlos Bibelworte im Mund haben oder ständig in der Bibel lesen müssen, sondern die Rede ist ja vom Wohnen. Also ich finde diesen Text sehr, sehr praktisch und sehr, sehr begreifbar. Wohnen ist etwas anderes. Menschen wohnen gemeinsam, wenn sie einander sehr nah sind und wenn sie in Kauf nehmen, dass sie sich nicht aus dem Weg gehen können und das auch gar nicht wollen. Gemeinsam wohnen meint, dass man sich der Wirkung des anderen auch aussetzt und dass man beieinander bleiben möchte und nicht einfach weggeht, wenn es unangenehm oder schwierig wird. Das Beieinander wohnen bedeutet Alltag. Und so heißt das, dass wir das Wort Christi, also das, was Jesus uns zu sagen hat, an uns heranlassen sollen. Dann heißt es weiter, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Nun, uns ermahnen und belehren zu lassen, das hören wir in der Regel nicht so gern. Und es ist ja eine entscheidende Frage, wer in unserem Leben die Macht hat, ich benutze das Wort ganz bewusst, wer das machen darf. Wer die Erlaubnis hat, in unser Leben hineinzureden und auf den wir dann auch hören. Vielleicht muss man übersetzen, wer uns so lieb hat und den wir so lieben, dass er in unser Leben hineinreden darf und wir hören drauf. Wem würdest du denn erlauben, dich zu belehren oder dich zu ermahnen oder dir in Liebe etwas zu sagen und du hörst auch drauf? Paulus schreibt weiter, und dann und erst dann, wenn also das Wort sich bei uns wohnlich gemacht hat und wir sozusagen auch ein bisschen Platz für es machen und umräumen in unserem Leben, erst dann kommt Paulus auf den Gottesdienst zu sprechen, indem er schreibt, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und das ist geistlicher Lobgesang, wenn er aus dem Herzen kommt und wenn er mit dem Alltag übereinstimmt. Und damit sind wir am Ende und zugleich wieder am Anfang. Denn das Fazit lautet, alles, was ihr tut, in Worten und Werken, das tut im Namen Jesu Christi, eures Herrn. Die Frage also, was geistlich ist, nicht allgemein, sondern im eigenen Leben, diese Frage wird nur an einem einzigen Ort beantwortet, und das ist dein eigenes Herz. Sie wird beantwortet anhand der Entscheidung, warum, für wen und in welcher Absicht wir handeln. Oder für schlichte Gemüter, für mich, die Frage ist, ob ich Gottes Kind bin. Ganz einfach. Die schwierigen Fragen sind manchmal am Ende ganz einfach. Wenn du das weißt, dass du Gottes Kind bist und das annimmst, dann spielt es am Ende sogar gar keine Rolle, was du tust. Das bedeutet, egal ob du jetzt ein Geistlicher bist, der sich so bekleiden kann, also irgendeine Art von Berufung hast, die du von Gott hast, oder ob du nur deine Arbeit hast oder, wie jemand das mal sagte, nur den Haushalt versorgt, das finde ich ganz furchtbar. Also ob du dich engagierst für Menschen oder in der Gemeinde, ob du betest, denkst, liebst, ob du gerade etwas verzeihen musst und daran arbeitest, ob du gerade etwas bereust und daran arbeiten musst. Egal, ob diese ganzen Sachen hier alle dir passen oder dir zu groß sind, das alles entscheidet nichts darüber, ob du ein geistlicher Mensch bist. Ob du ein geistlicher Mensch bist, entscheidet sich nur in deinem Herzen. Das ist der Ort, in den Gott hineinschaut, voller Liebe. Also geistlich ist, dass Gott dich sein Kind nennt. Geistlich ist, dass du sein Kind bist. Es ist ganz einfach. Gott liebt dich und das ist geistlich. Er kleidet uns ein, aber die Kleidung tragen müssen wir selbst.